So, herzlich willkommen beim Audio zur Fragestunde beim ersten, ist der erste Algebra-Workshop, oder? Ja, beim ersten Algebra-Workshop, nicht die erste Fragestunde, aber der erste Workshop. Hier sind die Themen auf unserer To-Do-Liste, Beispiele für komische Ringe, Beispiele für Einheiten, irreduzible Elemente und Primelemente, am besten auch in komischen Ringen, Primideale und Maximalideale, andere Hauptidealringe außer Z, andere Ideale außer Ideale in Z und Faktorringe. So habe ich die Fragen verstanden und jetzt legen wir los. Und womit möchten Sie gerne loslegen? Ja.
Beispiele für komische Ringe, weil man aber auch den Rest ein bisschen mit einarbeiten kann.
Genau, können wir machen. Und dann merke ich ja, ob ich irgendwas da gut unterwegs mit abhaken kann. Ne, und ob Sie zufrieden sind damit. Und wenn wir dann merken, dass wir an irgendein Thema gar nicht mehr rankommt, dann entscheiden wir, ob wir das später noch separat aufmachen oder ob wir es mir mitgeben als Hauptprogramm. Gut, Beispiele für komische Ringe. Was für komische Ringe haben Sie denn schon gesehen? Welche fanden Sie interessant, die wir in der Vorlesung gesehen haben? Ist da schon irgendwas hängen geblieben? Ja?
Set mit diesen Klammern, eine Wurzelzahl mit I.
Mhm. Ja, wir können ja mal alle, die schon gesehen haben, hinschreiben und mal gucken, was die interessant macht jeweils. Das ist, glaube ich, ein guter Anfang. Deswegen mache ich mal komische Fragezeichen, denn manche davon sind nicht komisch in dem Sinne, wie ich das jetzt meine und wie Sie das vielleicht auch gemeint haben. Komische Ringe. Von der Bauart, die Sie gerade angedeutet haben, ist der erste, der mir einfällt, Z-Wurzel I. Denn das ist ja dann sozusagen Z-Wurzel 1 I. Der nächste wäre dann Z-Wurzel 2 I, würde ich sagen. Den haben wir auch schon gesehen. Was würden Sie dann als nächstes nehmen? Welche anderen Ringe von so einer ähnlichen Bauart kennen wir noch? Also mindestens einen brauche ich noch, eigentlich lieber zwei. Ja.
Z-Wurzel 5 I.
Z-Wurzel 5 I. Genau, das finde ich sehr gut. Was noch? Vielleicht noch einen?
Ja. Z-Wurzel 3 I.
Z-Wurzel 3 I. Jetzt habe ich die einfache Teil. Aber so ist es halt. Fangen wir oben an. Was wissen wir über ZI? Was kann der? Haben Sie ein Gefühl, wie Sie das bei Ringen gerne machen? Fangen Sie gerne sozusagen unten an, bei den Basiseigenschaften. Also ist überhaupt ein Ring? Ist kommutativ oder nicht? Hat ein Einzelnen oder nicht? Also man kann ja quasi so am Boden anfangen, da wo sich viele Ringe tummeln. Oder man kann oben anfangen und kann in der Hierarchie quasi absteigen und die bei den ganz Mächtigen anfangen und dann so runtersteigen. Das dürfen Sie jetzt entscheiden. Ich werde jetzt jede Meldung nehmen. Aber überlegen Sie einmal, wie Sie das gerne machen.
Ja. Ja, Einzelnen und vier Einheiten.
Okay. Also es ist erstmal ein Ring, hat ein Einzelnen und die Einheiten kennen wir auch. Ja, das ist schon mal schön. Ist der auch kommutativ? Teilring von dem Körper, ne? Das ist kommutativ. Gut. Kommutativ mit 1. Sagen Sie mir doch mal, was die Einheiten sind, bitte. Haha, ja.
Plus 1, minus 1, minus 1.
Ja, genau. Plus können Sie mit sagen, müssen Sie aber nicht. Wenn kein Vorzeichen genannt wird, dann nehme ich das mal so. Prüfungsfrage wäre dann zum Beispiel, wie zeigt man, dass das genau die Einheiten sind, warum gibt es nicht noch mehr? Und falls Sie jetzt gedacht haben, das könnte in der Prüfung kommen, ja, bingo, weiß ich nicht mehr. Was ist der Unterschied zwischen einem Einzelelement und einer Einheit?
Ha, ja. Eine Einheit teilt das Einzelelement.
Ja, aber trotzdem könnten dann ja alle Einheiten trotzdem noch selber ein Einzelelement sein. Das schließt sich nicht aus. Ja, ganz schön, kommt sehr ja auch recht. Ja?
Nochmal hören, was mit den Einzelelementen modifiziert. Kommt mir das irgendwas raus?
Ja, und bei Einheiten ist es im Allgemeinen nicht so. Wenn ich irgendwas mit minus i modifiziere, dann kommt nicht wieder dasselbe Ding raus. Das heißt, das Einzelelement ist selber eine Einheit, aber nicht jede Einheit ist auch ein Einzelelement. So, und das ist wichtig, sich das zu merken. Man braucht ein Einselement, damit Einheiten überhaupt definiert sind. Ne? Also wenn ich nach Einheiten gefragt werde, sollte ich erstmal klären, hat mein Ring überhaupt eine Eins? Sonst ist die Frage nicht so sinnvoll. Gut, wissen wir noch etwas Schönes über diesen Ring? Wenn wir jetzt weiter von unten gucken, kommutativ, Einselement, wir kennen die Einheiten, was ist da so das nächste, was man sich anschaut? Ja.
Nullteiler?
Nullteiler, genau. Wie sieht das hier aus? Hat es ja die Nullteiler? Ja, vielleicht. Ja.
Der ist
Nullteilerfrage. Der ist Nullteilerfrage, genau. Also Integritätsbereich oder Integritätsring. Bei mir bedeutet das dasselbe. Ich sage meistens Bereich. Wissen wir noch mehr? Haben wir noch anders gesehen, ja.
Das ist, glaube ich, auch relativ schon.
Ja. Haben Sie eine Normfunktion für mich, mit der wir das angeschaut haben?
Dann nehmen wir die quadrierende Reale, wenn jemand das und addieren den dann.
Genau so, vielen Dank. Und auch das wäre jetzt wieder so ein typischer Prüfungsmoment gewesen. Ne? Haben Sie ein Beispiel für einen euklidischen Ring außer Z, ja, Z, I, mit welcher Normfunktion? Ja, mit der. Ich mache, darf ich so Abzweigungen nehmen? Darf ich eine Abzweigung nehmen? Ich blinke und nehme eine Abzweigung und zwar zu anderer Hauptidealen. Wir haben doch gezeigt, dass jeder euklidische Ring ein Hauptidealen ist. Das heißt, ZI ist ein Hauptidealen. Und das ist ein anderer als Z. Das heißt, da haben Sie jetzt schon noch einen gesehen. Und wenn Sie wollen, können wir nachher das Spiel spielen, bin ich ein maximales Ideal oder nicht, aber nicht in Z, sondern in ZI. Denn das ist ja auch ein Hauptideal, das heißt, da können wir uns Ideale angucken mit dem Schema Teilenheit und Passen und können da diese ganzen kräftigen Argumente anwenden, die wir kennen und die in allgemeinen Ringen, über die wir nicht so viel wissen, vielleicht nicht funktionieren oder nicht so gut. Also, Lesezeichen, wir wollen später in ZI noch irgendwie arbeiten. Haben Sie zu ZI noch irgendwas anderes zu sagen? Man könnte jetzt ja, wenn der Sophie kann, auf die Idee kommen, sich zu fragen, ist es vielleicht ein Körper? Ja, da wird jetzt entschlossen der Kopf geschüttelt, aber wieso eigentlich nicht? Es gibt ja Ringe, die Körper sind. Also ich kenne jedenfalls welche. Ja?
3 hat kein multiplikatives
Inversus. Ist das ein Problem? Ja, denn 3 ist nicht 0 und außer 0 sollte alles ein multiplikatives Inverses haben, aber Sie haben völlig recht, wir finden da keins. Wir finden eins in Q und dementsprechend auch im Körper C, aber das liegt nicht in diesem Teil drin. Und wenn es da eins gäbe, dann müsste es das ja sein, das, was wir kennen. Ja, schade, kein Körper. Oder gut, denn Körper sind ja als Ringe nicht interessant und dieser Ring ist sehr interessant. Denn dies ist ein wirklich toller Ring, ist einer meiner Lieblingsringe. Wie sehr ich ihn feiere, werden Sie dann später merken, wenn wir Zeilentheorie machen, da werde ich diesen Ring noch viel mehr feiern als jetzt schon. Gut, haben Sie Fragen zu ZI? Ja?
Also, ich hätte eher so eine allgemeinere Frage, die jetzt vielleicht ein bisschen dumm ist.
Entschuldigung, Moment. Was gilt in meinem Hörsaal? Es gibt keine dummen Fragen. Also, und auch nicht ein bisschen dumme Fragen.
Was genau bedeutet jetzt nochmal dieses I in den eckigen Klammern hinter dem Z?
Ach so, das ist eine Konvention. Z, irgendwas, I ist immer definiert als Menge aller Zahlen der Form A plus B, irgendwas I, wobei A und B ganze Zahlen sind. Das ist so eine Art Bauvorschrift. Und wenn da einfach nur i steht, dann habe ich halt Zahlen der Form a plus b mal i. Das sind einfach nur komplexe Zahlen, bei denen ich für reale Quantität nur ganze Zahlen erlaube. Und wenn da jetzt noch irgendwas anderes dazwischen gebaut wird, also zum Beispiel Wurzel 2, Wurzel 3, Wurzel 5, dann schleppe ich das hier immer hinten beim reale Quantität. Das ist so die Bauvorschrift dafür. Ja?
Wieso sind i und minus i Einheiten und wieso ist das Nullteiler 2?
Wer erklärt, warum hier und minus die Einheiten sind? Wie kann man das sehen? Wer erklärt das alles kurz? Ja?
Mit der Normalfunktion und dann quasi.
Normalfunktion,
genau. Wenn man dann quasi bei alle Einheiten die Norm 1 haben.
Jetzt sind Sie dabei zu begründen, warum das die einzigen Einheiten sind.
Achso, ja.
Das ist gut und das ist auch der schöne Platz für die Prüfung. Aber jetzt wollen wir nur überprüfen, warum diese Leute die Definition von der Einheit erfüllen.
Ima minus ist 1.
Ima minus ist 1, genau. Und wenn es einen Partner gibt, sodass das Produkt 1 ergibt, dann bin ich schon Einheit. Denn Einheit heißt, ja, ich bin ein Teil davon 1. Und all diese vier Leute erfüllen das. 1 mal 1 ist 1, minus 1 mal minus 1 ist 1 und I und minus die ergebenden Produkte auch 1. Ja, das ist die eine Frage. Und die andere war, warum nicht es ein Interfizbereich ist oder warum es nur Teil davon ist. Genau, sehr schön. Wer erklärt das? Warum ist es nur Teil davon?
Kann man uns zwei komplexe Zahlen nehmen? Mit dem Format exklusiv von I und die miteinander multiplizieren und da die 0 rauskommen soll, dann muss eins von beiden oder beides die 0 sein.
Genau, das heißt, da können wir im Körper C der komplexen Zahlen argumentieren. Ne, ich schummel sozusagen und ich benutze, dass ZI eine Teilmenge des Körpers C ist und Körper sind immer nur teilerfrei. Das heißt, wenn ich da zwei Leute habe, die 0 ergeben im Produkt, dann muss eins von beiden mindestens 0 sein. Und dann überträgt sich das auf ZI, weil es eine Teilmenge davon ist. Und das können Sie immer machen. Deswegen sind ja auch Teilringe von Körpern fast immer Integritätsbereiche. Was ist das Einzige, das schief gehen kann? Warum ein Teilring eines Körpers vielleicht kein Integritätsbereich ist? Das ist nicht toll, das ist toll, gut zu machen. Was kann schief gehen? Wie kann es sein, dass ein Teilring von einem Körper kein Integritätsbereich ist? Überlegen Sie, was für Zutaten ein Integritätsbereich hat. Überlegen Sie, welche Zutaten wir jetzt besprochen haben und was deswegen die einzige Zutat ist, weil das schief geht. Ja?
Der Nullring?
Der Nullring ist ein Integritätsbereich. Der ist kommutativ, ist ja nur 0 da, hat ein 1-Element, nämlich 0, hat keine Nullteile, ist ja nur 0. Der Nullring ist ein Integritätsbereich. Das ist kein Gegenbeispiel. Aber konkret zu überlegen, ist immer eine gute Idee. Mal gucken, was wir nach vier Dingen machen. Ja.
Nullteilerfreiheit?
Na, wir haben gerade ja gesehen, warum die Nullteilerfreiheit immer erfüllt sein muss. Das kann es nicht sein. Ja. Haben Sie ein Beispiel?
Nein.
Aber der Sinn ist richtig. Von den drei Zutaten eines Integritätsbereichs gibt es zwei, die bei Teilringen von Körpern automatisch erfüllt sind. Nullteilerfreiheit haben wir immer bei Körpernullteilerfreiheit. Die Kommutativität haben wir immer, weil im Körper das Kommutativgesetz gilt für die Multiplikation. Das Einzige, was schief gehen kann, ist das Einzelelement. Und Sie kennen Beispiele. Sie kennen Beispiele für Teilringe von Körpern, die kein Einzelelement haben. Ja.
Ich habe jetzt gesagt, wenn Z ein Körper, also Z ist kein Körper.
Z ist kein Körper. Kennen Sie einen Körper, der Z enthält, den Sie benutzen können? Nochmal? Genau, wir benutzen einfach R. Das ist ein schöner Körper, da liegt Z als Teilring drin. Und jetzt wollten Sie wahrscheinlich den Teilring von Z sich angucken, ohne Einzelnen, richtig?
2Z.
Ja, bingo. Also, so ist in der Prüfung super. Wenn wir da landen und Ihnen dann sowas einfällt, das ist richtig, richtig gut. Ja.
Ich habe eine Frage, ist der Nullring nicht so ein Körper?
Nee. Warum ist der Nullring kein Körper? Ich freue mich so, dass Sie das gefragt haben. Sagen, wollen Sie es selber sagen?
Ja, weil die Null, also ohne Null, hat so ein bisschen einen Wert haben, oder?
Es ist ein bisschen elementar als das. Was ist in der Definition eines Körpers mit drin? Was passiert, wenn ich die Null rauswerfe? Also das Ertragelement für die additive Gruppe. Was muss dann immer noch da sein, damit es ein Körper ist? Ja?
Es muss eine Gruppe bilden und eine Multiplikation?
Genau. Wenn ich die 0 rauswerfe, muss eine Gruppe rauskommen bezüglich der Multiplikation. Die leere Menge ist nie eine Gruppe, mit keiner Verknüpfung auf der Welt. Und deswegen ist der Nullring zwar ein Entitätsbereich, aber kein Körper. Aha, tschüss, ich freue mich.
Ja.
Gut. Noch mehr komische Spezifragen oder wollen wir zurückkehren zu diesem Zuanringen? Ich liebe ja komische Spezifragen. Gut, weiter zu dem Zuanringen. Wir waren noch bei ZI. Sind Ihnen jetzt noch mehr Fragen zu ZI eingefallen? In der Zwischenzeit? Sonst gehen wir jetzt zum nächsten Ring. Z-Wurzel 3. Das ist auch wieder ein Teilring von C und deswegen können Sie mir einige Eigenschaften bestimmt jetzt sofort sagen, oder? Was haben wir jetzt alles so gesehen, was Teilringe von C können? Los geht's. Was für Eigenschaften haben
wir?
Kommutativ, genau. Was noch? Nullteilerfrei, was noch? Hat jemand ein Einzelelement? Das wäre schön, dann hätten wir nämlich 1, 2, 3 Integritätsbereich fertig. Bein und Einselement? Ja? Ja?
Die Eins.
Genau, die Eins liegt da drin. Man muss halt einmal gucken, liegt das Tierchen da drin? Tut es. Denn das sind ja alle Leute der Bauart A plus B Wurzel 2i. Und wenn ich B gleich 0 setze und A gleich 1, dann habe ich da die 1 drin. Sehr schön. Also ist das ein Teil von C, der ein Einzelelement hat, also ist der sofort ein Integritätsbereich. Das schreibe ich mal direkt so hin. Integritätsbereich. Okay. Kennen wir die Einheiten?
Zumindest nicht dieselben wie bei Z.
Liegt I da drin? Also würde ich sagen, nein.
Kann man nicht sagen.
Ja, aber wir können ja nachher mal schauen, was mit Wurzel 2 hier ist. Vielleicht ist das ja ein interessantes Element. Das ist keine Einheit, aber vielleicht ist es ja anders interessant. Das könnte sein. Gut, aber schauen wir weiter. Was für Einheiten gibt es? Hinten.
1 und minus
1. Sieht jemand noch welche? Vielleicht laufen ja noch irgendwelche komischen Leute rum, ja?
Also ich hätte jetzt vermutet, minus Wurzel 2 und Wurzel 2 vielleicht.
Liegen die da drin?
Ja.
Sagen Sie mir mal die Koeffizienten.
W gleich 1.
Dann ist es Wurzel 2i, aber nicht Wurzel 2.
Ich meine doch Wurzel 2i.
Ach so. Und Sie meinen, es ist eine Einheit. Mhm. Okay, womit wollen Sie es denn verknüpfen, sodass 1 rauskommt? Ich mag, wie Sie denken, aber jetzt müssen wir es zu Ende denken. Haben Sie einen Partner, mit dem das 1 ergibt? Ich sehe nichts, da müsste man irgendwie so ein 1/2 mit reinbringen. Ansonsten sehe ich nicht, wie das funktioniert. Tatsächlich ist Wurzel 2i irreduzibel in diesem Ring. Das ist keine Einheit, können wir uns später angucken, wenn Sie Lust haben. Wie kann man argumentieren, zumindest in manchen Ringen, um Einheiten zu finden? Ne? Also hier geht es zu Fuß. Man kann einfach so ein Produkt hinschreiben und gucken, wann 1 rauskommt. Man kann das zu Fuß klären. Aber es gibt Tricks. Und wenn man mehr weiß über die Ringe, dann kann man diese Tricks benutzen, um Einheiten zu finden. Wer kennt noch mehr Eigenschaften dieses Rings, die uns vielleicht weiterhelfen? Ich sehe schon, Sie brauchen alle so ein Bild. So ein großes Bild oder irgendwas. Und das legen Sie dann vor der Prüfung unter Ihr Kopfkissen. Z-Wurzel 2i ist euklidisch. Und die Normfunktion ist sozusagen der beste Buddy von der Normfunktion für Zi, ist das gleiche Prinzip. Man nimmt die Leute und multipliziert sie mit ihrem komplex Konjugierten. Dann kommt halt nicht Realteil Quadrat plus Imaginärteil zum Quadrat raus, sondern Realteil zum Quadrat plus 2 mal Imaginärteil zum Quadrat. Aber die Bauart ist die gleiche. Dann kann man damit losrechnen und kann rauskriegen, dass die Einheiten einfach genau die Elemente sind, bei denen bei der Norm der Wert 1 rauskommt. Und wenn man versucht, das aufzulösen, sieht man, dass nur 1 und minus 1 das erfüllen. Aber was ich hier wichtig finde, ist, dass Sie erstmal losüberlegen und dass Sie gucken, was für andere komische Elemente liegen in diesem Ring und was kann ich darüber rausfinden. Das ist gut. Also lieber neugierig sein und erstmal was vermuten und dann losrechnen, als denken, ja, es ist bestimmt sowieso nur 1 oder nur 1 und minus 1. Denn häufig sind da noch andere komische Einheiten. Ganz hinten.
Wann schreibe ich die Einheiten in den Klammern und wann nicht?
Das hängt davon ab, was Sie gefragt werden. Wenn ich Sie frage, was sind die Einheiten, können Sie mir einfach sagen, die Einheiten sind 1 und minus 1. Wenn ich Sie bitte, die Menge der Einheiten hinzuschreiben, dann erwarte ich, dass Sie mir die Menge hinschreiben und die Einheiten hinschreiben. Hängt von der Fragestellung ab. Oder in der mündlichen Prüfung ist ja alles möglich, das heißt ganz viel, was wir sonst so dazu sagen oder schreiben, brauchen wir da gar nicht. Und wenn Sie sich selber Notizen machen und dazu irgendwas erzählen, dann werde ich so ein bisschen gucken, ob das, was Sie sagen, dazu passt, was Sie schreiben. Ja. War das noch eine Frage? Ja, super, okay, ich habe ganz viele Hände. Okay.
Ja. Ist das eine Hauptideale?
Die Frage können Sie sich selbst beantworten. Da steht eine Eigenschaft. Und jetzt nicken einige. Das heißt, Sie ziehen jetzt den Publikumsjoker. Strichentechnik, ja.
Ja, jeder euklidische Ring automatisch ein Hauptideal ist?
Ja.
Das heißt
16. Sehr sinnvolle Frage. Dankeschön. Sehr sinnvolle Frage. Ich frage Sie in der Prüfung nicht nach Nummern versetzen. Ne? Das heißt, wenn ich dir irgendwas frage, ja, wir haben in der Folge gezeigt, jeder euklidische Ring ist ein Hauptideal drin, dann weiß ich, dass das stimmt. Ich merke, wenn Sie sich Sätze ausdenken, ja.
Dieses mit dem Norm 1 ist eine Einheit. Geht das nur im Set mit so, also mit Z-I und Z, wo es jetzt 2i oder?
Das ist eine hervorragende, das ist eine ganz hervorragende Frage. Die führt ein bisschen weiter, deswegen würde ich zurückstellen und gucken, ob wir am Ende Zeit haben oder wir nehmen eine Podcast-Folge oder so. Aber selbst Frage, vielen Dank.
Z und dann irgendwas I, das was da steht.
Ja.
Das ist immer ein Integritätsbereich, oder?
Sagen Sie mir.
Ja.
Liegt es immer in C?
Ja.
Ja. Ist es immer kommutativ?
Ja.
Ist es immer nullteilfrei?
Ja.
Liegt immer eins drin?
Ja.
Fertig.
Und sind dann Polynomringe von Z, dann auch immer Integritätsbereiche?
Jetzt machen Sie schon wieder das, was Sie in der Folge gehört haben. Nämlich, dass Sie Fragen stellen, die dann sozusagen eine Woche oder zwei vorgreifen. Wir reden beide ausführlich über Polynomringe.
Okay.
Ja. Bitte darum, das zurückzustellen. Wir reden über Polynomringe. Ich sag mal so, Polynomringe erben viele interessante Eigenschaften von den Koeffizientenringen, aber nicht alle. Wenn Sie einen komischen Polynomring basteln wollen, dann fangen Sie mit einem komischen Koeffizientenring an. So, und mehr Spaß mit Polynomringen haben wir dann später. Ja. Ja.
Können Sie vielleicht die Normfunktion für ZI anschreiben, weil das habe ich nicht so verstanden.
Die für ZI?
Mhm.
Ja. Dann schreibe ich die hier mal auch dazu. Und jetzt sind alle hinweg. Nächster Ring, Z-Wurzel 5. Warum ist Ihnen der in Erinnerung geblieben? Was war toll an diesem Ring? Ja.
Ich habe vorhin noch
eine Frage. Achso, klar.
Wie kommt man jetzt darauf, dass das die Normfunktion ist?
Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es könnte sowas sein, wie Frau Weidegger hat das in der Vorlesung erzählt. Oder das wurde in der Übung gesprochen. Mhm. Und wenn man manche dieser Ringe kennt, kommt man vielleicht auch selber auf die Idee, sowas zu bauen. Also, wenn ich Teilringe von C sehe, ist immer das Erste, was ich ausprobiere, das Element mal sein komplex konjugiert ist. Wenn das ein reeller Teilring von C ist, dann denke ich, wow, komplexe Konjugation macht nichts, ich muss irgendwie cleverer sein. Können wir uns auch anschauen, es gibt sehr viele sehr interessante Ringe. Wenn Sie noch mehr, noch interessantere Ringe sehen wollen, dann hören Sie Zahlentheorie bei mir. Das ist nicht nur sowieso interessant, weil Zahlentheorie toll ist, sondern da sehen wir auch noch mehr interessante. Aber jetzt in dieser Vorlesung reicht es erstmal, wenn Sie ein paar Ideen haben, wie man auf Normfunktionen kommt. Einige haben Sie jetzt schon gesehen und wenn Sie dann ausprobieren, in der Prüfung können Sie sich darauf verlassen, dass ich Ihnen nicht irgendeinen abgefahrenen Ring mit einer abgefahrenen Normfunktion ausdenken würde und dann erwarte, dass Sie das irgendwie erraten. Nee. Es sei denn, wir sind nach 10 Minuten fertig. Ich weiß, Sie haben da 1-0 und ich habe noch Lust und habe irgendwie zu viel Spaß. Aber nee. Nee, das passiert normalerweise nicht. Also das passiert, aber das passiert dann nicht, dass man nach 10 Minuten schon fertig ist und mir langweilig ist. Sondern das passiert dann eher so nach 20 Minuten. Und dann denke ich mir, hey, schöne Prüfung, und jetzt hören wir auf und gehen nach Hause und freuen sich. Ja.
Ist jede Normfunktion in einem Ring eindeutig? Also gibt es noch eine andere Normfunktion für A plus B?
Ja, man kann häufig irgendwelche Variationen davon betrachten, aber da habe ich noch nicht so viel drüber nachgedacht. Ich würde auch sagen, also ich habe gerade nicht im Kopf, wie sehr sich Normfunktionen unterscheiden können.
Mhm.
In der Erlangung ist es ja sowas, bei normierten Räumen, dass man da so Sätze hat, wie sie sich unterscheiden können. Da ist es gerade auch so, dass es bei euklidischen Ringen auch geht, da weiß ich noch nicht genug drüber, um das spontan zu beantworten.
Okay.
Ja. Für den Moment reicht es erstmal, wenn wir eine haben, denn wir wollen ja nur sehen, ob der Ring euklidisch ist, da reicht eine. Total interessant ist, wenn man in die andere Richtung guckt und sich fragt, wie zeige ich eigentlich, dass ein Ring keine euklidische Normfunktion besitzt? Ja, das ist eine super interessante Frage und der werden wir in der Vorlesung insofern so ein bisschen aus dem Weg gehen, als wir abstrakt argumentieren, warum es abstrakt nicht möglich ist, dass der Ring eine Hauptstadt schon hat. Das heißt, wir werden nicht irgendwie alles ausprobieren, was man so kann und zeigen, dass es nicht geht, sondern wir werden abstrakt argumentieren. Das kommt noch.
Könnten wir jetzt noch einen Ring basteln, der nicht Müllteil auf, also der Müllteiler hat?
Ja. Ja, können wir nicht machen. Ich würde gerne kurz, wir können das ja auch kürzer machen, wenn Sie diese Ringe nicht so interessant finden, aber die müssen in Ihrem Zoo auf jeden Fall sein. Die brauchen ein gutes Gehege. Warum? Sie können mir sagen, warum. Warum das wichtige Ringe sind. Ja.
Ja, die sind doch irgendwie von dieser anderen Art jetzt, oder?
Keine Ahnung. Oh, das ist auch ein Songtitel, Ringe der anderen Art. Was ist an denen anders? Auf Englisch ist es noch besser, Rings of the Other Kind. Voll gut. Was ist an denen anders? Wer kann helfen? Publikumsdosanz. Das sind super schöne Ringe, das sind auch Integritätsbereiche. Was unterscheidet die von denen, die wir bisher besprochen haben? Hausaufgabe. Und wenn Sie das, fangen Sie an, sich Lesezeichen zu machen. Wenn Sie das sehr interessiert, dann geben Sie mir am Ende mit, dass ich eine Podcast-Folge machen soll, wo ich diese Ringe mal so ein bisschen voneinander abgrenze und wo ich Ihnen ein geometrisches Argument erkläre, warum die einen so sind und die anderen so. Das ist nämlich cool. Und in der Vorlesung haben wir dafür keine Zeit, aber sollte ich nicht. Ja? Lesezeichen, falls Sie das interessant finden. Jetzt sage ich nur kurz, in denen gibt es keine DGTs. Das ist ein wesentlicher Unterschied zu den anderen Ringen. Und ich werde Sie nach Ringen fragen, die komisch sind. Das heißt, Sie brauchen diese Beispiele. Sie brauchen in Ihrem Zoo Gehege für komische Beispiele und sowas wie Integritätsbereich, aber es gibt keine DGTs, ist seltsam und exotisch und muss da vorhanden sein. Wir bleiben bei Beispielen für komische Ringe. Wir kombinieren das mit Faktoring, denn die Frage war ja gerade, ob ich was kenne, was kommutativ mit 1 ist, aber was Nullteiler hat. Kenne ich. Z-Modulo 8 mal Z. Das ist ein schöner Ring mit 8 Elementen. Der ist kommutativ, hat ein 1-Element, das können wir gleich nochmal alles angucken, und der hat Nullteiler. Fangen wir an mit, was ist das 1-Element in diesem Ring? Ja. 8z plus 1. Das ist ein Ring mit 1. Und zwar ist 8z plus 1 das 1-Element. Wer kann mir erklären, warum der Ring kommutativ ist? Da schreibe ich jetzt viel, denn vielleicht können Sie mir ein kurzes Argument sagen und dann muss ich gar nicht groß rumrechnen. Wer sieht ein kurzes Argument, warum das kommutativ ist? Ja, daneben, ja.
Man verknüpft eigentlich nur die Repräsentanten und die kommen aus Z und das, in Z gibt es kommutativ gesetzt für die Multiplikation.
Richtig, danke, dass Sie mit der Multiplikation dazu gesagt haben. Genau so ist es. Die Kommutativität darin bezieht sich ja immer auf die Multiplikation. Das heißt, wir müssen gucken, ob bei der Multiplikation das kommutativ gesetzt gilt. Und ja, es gilt, weil wir ja einfach nur Repräsentanten multiplizieren. Das heißt, es kommt aus dem kommutativ gesetzten Z. Und jetzt sind Sie dran und ich bitte Sie, mir Nullteiler zu sagen.
Ja, ach nein, 8z plus 4.
Das liegt zumindest in dem Ring. Das ist ein Fortschritt. Gucken wir mal. Das ist gut. 8 mal z plus 4 liegt da drin. Moment, wir müssen zwei Fragen klären. Erste Frage, ist das Ding vielleicht selber 0? Nein. Weil 4 nicht durch 8 teilbar ist in z. Gut. Also, guter Riecher, das ist ein Kandidat. Aber um zu sehen, dass das ein Nullteiler ist, brauchen wir jetzt ja so einen Partner, der auch nicht 0 ist, sodass das Produkt 0 ist. Wer sieht was? Haben Sie selber eine Idee?
Z plus 2.
Wollen wir es ausprobieren? 8 mal Z plus 4 mal 8 mal Z plus 2. Kurzer Check, ob das auch in dem Ring liegt. Ja, tut es. Ist das 0? Nein, denn 2 ist natürlich 8 teilbar. Das Produkt ist tatsächlich 8 Denn 4 mal 2 ist 8 und das ist das Nullelement. Also haben wir Nullteiler gefunden.
Scheiße.
Wieso gleich das SCH-Wort? Ist doch gut. Wir wollten doch ein Beispiel finden. Jetzt haben wir sogar zwei Nullteiler, nämlich 8 mal z plus 4 und 8 mal z plus 2. Ich würde sagen, es gibt noch einen. Haben Sie noch einen für mich? Es gibt noch einen, es gibt noch einen, genau einen. Alle anderen Leute sind keine Nullteiler, die sind Einheiten. Also wenn man Einheiten nicht nur in den Geschichtsbereichen definiert, sondern ein bisschen allgemeiner, einfach als Teiler vom Einzelnen, dann kann man auch Einheiten finden. Aber jetzt interessiert mich erstmal der dritte Nullteiler. Wo ist er? Wo ist er? Ist er weg? Wie geht's?
18 plus 6.
Probier es aus. Womit soll ich das denn kombinieren?
18 plus 6.
Mit sich selber?
Mit sich selber.
Wir können ja mal gucken, warum nicht? Man darf das. Man darf das mit was anderem kombinieren oder mit sich selber. Wir können gleich mal gucken, ob das auch mit was anderem funktioniert. Wir haben jetzt erstmal 18 mal 6 plus 36. Funktioniert das? Ist 36 durch 8 teilbar? Nee, falscher Partner. Richtiger Riecher, falscher Partner. Mit welcher Zahl funktioniert es? Probieren wir es aus. 6 mal 4 ist 24. Das sieht schon ein bisschen vertrauenserweckend aus. 24 ist durch 8 teilbar. Genau, macht nichts. Das ist der Klassiker. Das ist der Klassiker an Fehlern, die einem in der Prüfung passieren, weil man kurz nervös ist. Und denkt, wieso 36 ist doch durch 8 teilbar, ist doch klar. Und dann so, nee. Das passiert. Also diese Art von Rechenfehler, oder dass man auf einmal eine Primfaktorzerlegung nicht mehr hinkriegt, von so einer Zahl wie 12, das ist völlig normal. Wirklich, das ist das, was in der Prüfung häufig passiert, weil man nervös ist und man dann plötzlich diese kleinen elementaren Sachen nicht mehr funktionieren. Und das macht nichts. Dann lachen wir einmal kurz und dann reden wir weiter.
Ja. Wir arbeiten hier mit ja.
Genau, bei Nullteilen haben wir immer den Bezug zur Multiplikation. So kann man sich das merken. Wenn ich bei Nullteilen suche, muss ich nur die Multiplikation betrachten, wäre das nicht normal. Und wollen wir jetzt noch nach, wollen wir noch nach Einheiten suchen? Ja, wir haben ja ein Einzelelement, also können wir mal schauen, was es für Teile hat. Was denken Sie? Haben Sie eine Idee? No? Und sagen Sie nicht 8 mal 6 plus 1, das ist langweilig, das ist das Einzige. Ja. Das ist was Interessantes, ja. Ja,
ja,
Sie.
18 plus 2.
18 plus 2. Probieren wir es aus. Womit möchte das denn gerne multiplizieren, sodass dann am Ende das Einzelne rauskommt? Mit sich selber? Okay, gucken wir. Das heißt, wir gehen jetzt zum Quadrat. Das ist 8 mal z plus, na, 3 mal 3 ist 9. Oh ja. Das ist dasselbe wie 8 mal z plus 1. Das hat funktioniert. Sehr schön. So, wenn Sie Lust haben, dann gucken Sie sich einfach alle Ringelemente einmal an. Dann werden Sie sehen, die kann man so sortieren. Nullelement, Einheiten, Nullteiler, fertig. Und das funktioniert in allen Faktoringen von Z. Und wenn Sie das ein paar Mal gemacht haben, dann sehen Sie vielleicht auch ein Muster. Wie finde ich Nullteiler? Wie finde ich Leute, die das Einzelelement teilen? Da gibt es tatsächlich so ein Schema und wenn wir dann später noch ein bisschen mehr Wissen haben, dann können wir das sogar kompakt ausdrücken, was da passiert und können zählen und so. Das macht man nicht. Damit haben wir jetzt auch schon ein bisschen Faktoren von Z angeguckt, das können wir aber gerne noch vertiefen. Wollen wir kurz einen Abstecher machen und uns fragen, ob 8 ein primdiviales, 8 mal Z ein primdiviales Z ist oder maximal zivial oder nicht? Wenn wir schon da sind, haben Sie dazu eine Intuition? Alles in Ordnung, Kamera läuft noch. Ich falls wir zu Ihrer Frage noch mehr machen sollen, dann schreiben Sie mir nach dem Podcast Folge, okay? Geht, Sie dürfen.
Also ich würde sagen, das ist kein Primlinear, weil es nur den Nullteiler gibt, haben wir gerade gezeigt.
Weil es im Factoring Nullteiler gibt.
Genau,
das haben wir hier gerade links gesehen, deswegen ist der Factoring kein drittes Bereich, also ist kein Primlinear, genau. Schön verknüpft, vielen Dank. Und wer möchte was zum Thema Maximal sagen? Ich habe vorhin schon drüber geredet, so in einer kleinen Gruppe, da haben wir es nochmal wiederholt.
Also alle Elemente in 8z liegen auch in 2z zum Beispiel. Und,
ja.
Und damit ist 8z eine Teilmenge von 2z, aber ist nicht 2z, weil es Elemente in 2z gibt, die nicht in 8z liegen.
Da müssten wir jetzt eins sagen.
6.
Ja, ist ein wahrscheinlich.
Und 8z ist nicht der ganze Ring.
Und ist 2z der ganze Ring?
Nein.
Ah, das heißt, Sie haben jetzt wunderschön ein Ideal dazwischen gelegt, nämlich 2z. Und ich habe nachgefragt, weil ich die Trennung sehen wollte. Also warum sind 8z und 2z verschieden und warum sind 2z in der Ganzzahl geschieden? Und so haben sie begründet, dass 8z kein maximales Linear ist. Genau. Und das war jetzt original, wie es im Prüfungsgespräch gelaufen wäre. Ich hätte genauso nachgefragt und wäre an genau der gleichen Stelle jetzt glücklich mit der Antwort. Ich habe das Gefühl, dass Sie einen Vorsprung haben gegenüber anderen Studiengenerationen, weil Sie in der Vorlesung so viel mit mir reden. Ich habe den Eindruck, dass das was damit macht, wie nah Sie jetzt schon an realen Prüfungssituationen dran sind. Also das sind meine Qualitätsmarken, nicht einzelne Schleuse, sondern auch Qualitätsmarken. So, Frage, okay, da hinten.
Was wäre denn 2z das maximale Ideal von z?
Gibt es nur eins, warum sagen Sie das?
Naja, wenn wir einmal Z nehmen, sind wir bei Z mehr oder weniger und viel kleiner können wir ja nicht gehen, oder?
Wir können ja gleich mal hinschauen, aber ich habe jetzt nicht über die Wortwahl genannt. Sie haben gesagt, ist 2Z das maximale Ideal von Z? Das klingt so, als ob es nur eins wäre.
Beziehungsweise, was, oder allgemein gefragt, was ist das maximale Ideal von Z?
Und wieder frage ich wegen das. Es gibt nicht nur eins. Im Allgemeinen gibt es viele maximale Ideale. Es könnte sein, dass da auch ein Missverständnis vorliegt. Wir können gleich mal gucken. Z hat ganz viele maximale Ideale. Deswegen ist es nicht angemessen zu sagen, das, sondern ich würde immer sagen, ein.
Weil wir ja nur begründen, 8Z ist kein Primärideal von Z, denn es ist kein maximales Ideal. Aber wenn es ja mehr gibt, dann ist es halt schwierig zu finden.
Als Begründung würde ich jetzt das hinschreiben. 2 mal Z liegt noch echt dazwischen, zwischen 8Z und dem ganzen Ring Z. Hier würde ich sagen, denn das Z schon mal Z ist nicht nullteilerfrei. Ich komme darauf gleich nochmal zurück. Ja, bitte Lesezeichen machen, aber ich habe hier irgendwo noch eine Hand gesehen. Das ist hier vorne.
Wie ging es um die Begründung für Sie?
Um die Begründung, ja, genau. Weil eingetragen, danke schön. So, dann reden wir nochmal kurz über maximale Ideale. Vielleicht fangen wir damit an, dass wir begründen, dass 2 mal Z ein maximales Ideal von Z ist. Und dann rede ich darüber, warum es aber nicht das Einzige ist, sondern warum es noch andere gibt. Würde Ihnen das helfen? Gut, dann fangen wir an mit 2 mal Z. Und Sie können das alles. Sie brauchen mich gar nicht. Sie können das selber. Warum ist 2 mal Z ein maximales Ideal? So, los geht's. Wer fängt an zu argumentieren?
Weil es gibt keine kleinere Zahl aus Z.
Viel zu spannend. Ich sehe, dass die Intuition in die richtige Richtung geht, aber es ist trotzdem viel zu schwammig, denn was heißt kleinere Zahl, bezogen auf welche Zahl? In Z sind ganz viele Zahlen. So, also müssen wir irgendwie konkreter einsteigen. Und sinnvoll ist auch, wenn ich so eine Frage stelle, wenn Sie kurz zurückgehen und sich überlegen, was sagt die Definition, was muss ich eigentlich zeigen? Und zur Definition von einem maximalen Ideal gehören 2 Bestandteile. Vielleicht klären wir kurz, welche das sind. Und dann kommen wir darauf zurück, denn Ihre Intuition ging ja in die richtige Richtung. Wir müssen das dann gleich nur genauer fassen. Das möchte ich dann auch gerne machen. Was sind die beiden Bestandteile? Ja.
Wenn es ein Ideal gibt, welches zwischen 2z und z liegen soll,
dann... Nicht, wenn es eins gibt, denn es gibt immer eins.
Ja, dann ist das Ideal entweder 2z oder z.
Okay, das heißt, wir legen das dazwischen und gucken, was passiert. passiert.
Und das,
genau. Das stimmt, aber im Moment, es fehlt noch was. Es fehlt noch ein Bestandteil, ja?
Ich glaube, das Fazit muss ein Integritätsbeweis sein.
Nee, ist es auch nicht. Warum ist 2x Z kein Integritätsbereich? Warum ist 2x Z kein Integritätsbereich? Ja?
Weil die 1 nicht drin liegen.
Genau, und weil es auch kein anderes 1-Element gibt. Könnte ja theoretisch ein anderes geben, aber gibt es nicht. 2x Z ist ein gutes Beispiel. 2x Z ist kommutativ und nullteilerfrei, aber hat kein 1-Element. Deswegen ist 2x Z kein Integritätsbereich. Darum geht es aber auch nicht. Beim großen Ring könnte man sich fragen, muss das ein Integritätsbereich sein, damit maximale Ideale überhaupt definiert sind? Ja, so eine Frage kann man sich stellen. War aber nicht das, worauf ich hinaus wollte. Ich wollte darauf hinaus, dass bei der Definition von einem maximalen Ideal tatsächlich noch eine Kleinigkeit fehlt. Die wird gerne vergessen, deswegen finde ich gut, dass sie hier jetzt auch erstmal vergessen wird. Dann können wir das nämlich üben. Ja.
Das Ideal darf nicht der ganze Ring sein?
Richtig, das Ideal darf nicht der ganze Ring sein. Also müssen wir zuerst vielleicht klären, so, das ist nur mein Vorschlag, Sie können das anders machen, aber mein Vorschlag wäre, wenn in der Prüfung so eine Situation kommt, wo dann plötzlich im Raum steht, oh, ist es vielleicht ein maximales Ideal, dann schlage ich vor, als erstes reflexhaft zu gucken, ist es der ganze Ring. Das heißt, hier würde man einmal gucken, ist 2x Z das gleiche wie Z? Was denken Sie? Das ging schnell.
Nein, weil wir eben gerade begründet haben, dass es kein Integritätsbereich ist, dann liegt die 1 nicht drin, aber die 1 liegt im Z.
Zum Beispiel, genau. Das ist so das Erste. Das ist ein echtes Ideal, das ist nicht der ganze Ring. Und jetzt kommt das Zweite, nämlich das, was Sie gesagt haben. Wenn wir uns ein Ideal hernehmen, was noch so dazwischen liegt, dann müssen wir in der Lage sein zu zeigen, dass es dann das Ideal ist oder der ganze Ring, aber es ist nicht echt dazwischen liegt. Wie machen wir das? Hier ist irgend so ein altes Ideal, wir wissen erstmal gar nichts. Oder? So, jetzt geht's los. Und dann kommt nämlich gleich tatsächlich Ihre Idee, die Sie am Anfang so intuitiv formuliert haben, die kommt dann wieder. Das sehen wir gleich. Was würden Sie machen? Irgendjemand darf anfangen? Sie haben sich gerade schon so gemeldet. Ja?
Ich habe jetzt überlegt, das mit als Hauptidealring und darüber zu begründen.
Sie wollen benutzen, dass Z ein Hauptidealring ist. Das finde ich super, denn das heißt, dass wir I auf eine ganz bestimmte Weise schreiben können. Und ich möchte das feiern. In dem Moment, wo unser Ring kein Hauptidealring ist, geht das hier alles in die Grütze, diese ganze Argumentation. Dann wissen wir auf einmal wirklich gar nichts mehr. Und wir werden da später stehen und werden nichts wissen. Und dann werde ich Sie daran erinnern und werde sagen, wissen Sie noch, wie schön das war, als wir alles wussten, weil wir ein Hauptidealring hatten. So, Z ist ein Hauptidealring. Also kann ich hier jetzt irgendwie geschickt schreiben. Wie schreibe ich das hier jetzt, damit mir das weiterhilft? Ja?
A mal Z.
Das ist jetzt quasi so ein Schmierzettel in der Prüfung. Ich stelle mir jetzt vor, ich beantworte die Frage. Ich schreibe auf meinem Schmierzettel in der Prüfung irgendwie sowas hin und ich erkläre dazu, was ich mache. Das ist nämlich völlig okay. Sie dürfen sich so viele Notizen machen, wie Sie wollen. Also fange ich an zu erklären. Nein, Z ist ein Hauptidealring, also kann ich hier als Hauptideal schreiben. Also schnappe ich mir eine ganze Zahl A und schreibe das so. Und wie würden Sie dann weiter argumentieren? Ja?
Naja, wenn ich mir eine ganze Zahl nehme, dann ist das inzwischen, also Z ist ja einmal Z.
Ja.
Und 2x Z, also nach der 1 kommt halt nur die 2, das heißt...
Das ist jetzt so ähnlich intuitiv wie das, was wir ganz am Anfang hatten mit der kleineren Zahl. Aber es fehlt die Theorie dazu. Ich werde mich gleich sehr freuen, wenn Ihnen das richtige Lemma einfällt. Das heißt, Sie können jetzt per Ausschlusskriterium sich überlegen, über welches Lemma freuen Sie sich am meisten, das ist dann das Richtige. Muss ich mehr sagen? So, Teilen zu fassen. A mal Z umfasst 2 mal Z. Das heißt, A ist ein Teiler von 2. Das heißt, diese Intuition mit dem kleiner sein, ja, ich meine, kleiner und teilen, ne, ist nicht dasselbe. Aber jetzt kann man irgendwie sehen, woher das kam. A ist ein Teiler von 2. Welche Teiler hat 2 in Z? Es sind einige. Bitte nicht sagen, es gibt keinen. Es gibt einige. Welche gibt es? Da hinten.
1 minus 1, 2 minus 2.
Genau, diese 4. Das heißt, durch Teilen erst umfassen haben wir jetzt herausgefunden, was A sein kann. A ist 1, minus 1, 2 oder minus 2. Wir haben übrigens benutzt, dass 2 eine Primzahl ist, also irreduzibel in Z. Das ist auch noch so eine Kleinigkeit, die man dann nebenbei feiern kann. Und dann könnte ich danach so losgehen in Richtung, oh, in was für Ringen sind denn Primelemente und irreduzible Elemente dieselben und so. Aber ich schweife ab. Falls a 1 oder minus 1 ist, was wissen wir dann über dieses Ideal? A mal z.
Ja.
Dann ist es gleich z, also sind wir dann hier drüben. Was ist los, wenn a 2 oder minus 2 ist? Was wissen wir dann? Ja.
Dann ist es
2z. Dann ist es 2 mal z, also sind wir dann dort. Insbesondere ist es nicht möglich, dass das i so richtig dazwischen liegt, denn dann müssten wir noch andere interessante Teile nehmen. Darf ich eine Speziabzweigung nehmen? So für Fortgeschrittene. Darf ich? Sie müssen Nein schreien. Wenn jemand Nein schreit, mache ich das. Ich ändere den Ring. Ich nehme Z-I. Kann ich da im Prinzip genauso argumentieren? Das ist die erste Frage. Da hinten.
Nein, auf den komplexen Zahlen keine Ordnungsrelation definiert.
Wir haben ja auch gerade nicht mit Ordnung argumentiert, sondern mit Teilen.
Oder beziehungsweise mit größer, kleiner.
Haben wir auch nicht. Wir haben nur mit Teilen argumentiert. Das war ja der Witz. Deswegen habe ich ja versucht, sie wegzubringen von diesem kleiner und habe stattdessen über Teilen geredet. Deswegen Teilen heißt umfassen.
Aber guck mal, könnte zum Beispiel, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber könnte ich 2 in den komplexen Zahlen als 2 linearen Faktor darstellen und dann wäre es in den komplexen gaussischen Zahlen nicht mehr eher reduzierbar?
Moment.
Ich bin jetzt ganz sicher.
Da, ich freue mich. Ich freue mich auch gleich noch mehr. Aber können wir den Schritt zurückgehen und überlegen, ob überhaupt dieser Anfang der Argumentation in diesem Ring sinnvoll ist? Denn wir haben ja nur über Teiler gesprochen, weil wir vorher Teilen heißt umfassend anwenden wollten. Und das ging ja nur so schön, weil das Ideal in der Mitte ein Hauptideal war. Geht das hier? Geht das im Ring ZI? Können wir da genauso anfangen?
Also ich glaube, das ist falsch. Ich glaube schon, weil es ist ja, weil ZI ist euklidisch und jeder euklidische Ring ist ein HER.
Bingo. So, Sie zwei zusammen retten hier gerade den Abend, Dankeschön. Und alle anderen, die was Ähnliches sagen wollten. Ich puzzle das nur kurz für Sie zusammen. ZI ist ein Hauptidealring, also kann ich hier genauso argumentieren und ich kann die schreiben als E mal ZI. Dann kommt Teilen heißt umfassen. Yay! Das heißt, ich suche Teiler von 2 in ZI. Und jetzt kommen Sie. Wie kann ich 2 in ZI so schreiben, dass ich sehe, dass es noch mehr Teiler gibt als 2, minus 2, 1 und minus 1. Was für andere Teiler finde ich da noch? Los, los, los. Schreiben Sie zweimal auf interessante Art in ZI. Sie greifen übrigens gerade Wochen vor im Vorlesungsstoff, aber ich dachte, ich erwähne es mal. Los, los, schreiben Sie 2. Interessant, in ZI. Ja.
2 mal I. 2 mal I Quadrat?
Minus 2 mal I Quadrat, so
funktioniert.
Ja, dann haben wir mit Einheiten rumgespielt. Das ist gut, das ist interessanter als ein Z. Aber es ist noch nicht interessant genug. Denn wenn man mit Einheiten und so argumentiert, dann landet man ja wieder da, dass man auf der Seite oder auf der Seite ist. Ich bin dabei, Ihnen zu zeigen, dass 2 mal ZI kein maximales Ideal ZI ist. Ich will Ihnen zeigen, dass man ihn tatsächlich echt dazwischen liegen kann. Und ich bin jetzt gerade dabei, mit Ihnen rauszufinden, wie das geht. Das heißt nämlich auch, dass diese Zahl 2 ihre Eigenschaften verändert, wenn wir den Ring wechseln. Die 2 hat ein Z, schöne Eigenschaften, die wir kennen. Ne? 2, 2 ist ein beliebtes Zahlen. Wenn wir in den Ring ZI gehen, verändert die 2 ihre Eigenschaften. Deswegen verändern sich auch die Eigenschaften des Ideals. Das lernen wir hier gerade. Es geht nicht nur um die Zahl, es geht auch um den Ring, also um den Kontext. Wenn
ich könnte die 2 darstellen als 1 plus i mal 1 minus i.
Die 2 hat interessante Teile. Die 2 ist in ZI nicht irreduzibel. Und deswegen finden wir da interessante Teile und deswegen finden wir wirklich dazwischen noch ein Ideal, nämlich zum Beispiel das Ideal 1 plus i mal ZI. Das liegt wirklich dazwischen und deswegen verliert das Ideal die Eigenschaft maximal zu sein, wenn wir den Ring wechseln, wenn wir von Z zu ZI gehen. Und Sie können sich das vorstellen wie, naja, in ZI liegen halt mehr Zahlen, also habe ich auch mehr Möglichkeiten, Zerlegungen zu machen. Und dementsprechend verlieren dann manche Elemente ihre Eigenschaft, irreduzibel zu sein. Das Phänomen werden wir noch oft sehen in dieser Folge. Aber Sie sehen auch, ZI ist ein toller Ring. Ja, danke schön. Bonuspunkte. Sehr cool, dass wir da zusammengekommen sind. Wir waren bei, wie zeigt man, dass irgendwas maximal zu ideal ist. Da haben wir jetzt gesehen, in Hauptidealen, das ist super. Was dazwischen schieben, als Hauptideal schreiben, kein Herzchen fassen, bla bla bla. Brauchen Sie dazu noch was? Haben Sie genau dazu jetzt gerade noch eine Frage? Ja.
Eine letzte, und zwar zu dem Beweisargument an sich. Wieso genau würde es nicht reichen, da diesen Widerspruchsbeweis zu finden und zu sagen, es liegt nichts dazwischen?
Hier ging das. Hier unten geht das nicht. Denn es liegt was dazwischen. Ja, ja.
Aber bei dem oberen, weil Sie gesagt haben, es ist schöner, wenn man da mit dem Dilemma argumentiert und nicht sagt, diese Intuition von wegen, da ist was Kleineres oder nichts Kleineres dazwischen.
Naja, weil bei der Intuition ja dann die Theorie dazu fehlt, die begründet, warum die Intuition funktioniert. Ne, mit welchem mathematischen Argument hätten Sie jetzt dieses Kleiner untermauert? Das sehe ich nicht. Es gibt kein Dilemma in der Vorlesung, das sagt, wenn das so ist, dann muss der Erzeuger kleiner sein. Das gibt es nicht, und zwar aus gutem Grund, das ist nämlich falsch. Oder ist nicht immer sinnvoll. Das heißt, wenn Sie so eine Intuition haben, ist daran überhaupt nichts schlimm, aber ich werde dann mal nachfragen, ja, was ist denn jetzt Ihr Argument? Und dann braucht ihr irgendwas Handfesteres. Wir können das nochmal machen mit einem anderen Ideal. Wir können jetzt nochmal 7 mal Z nehmen. Das sieht so aus, als sei, ich meine, das ist viel weiter weg von Z, das sind gefühlt viel weniger Zahlen. Warum sollte das maximal zum Ideal sein? Wir können ja mal gucken, ich behaupte es an. Wie argumentieren wir bei 7 mal Z? Erste Frage, ist es der ganze Ring?
Nein.
Nein, weil?
Die Zahl 6 nicht drin.
Zum Beispiel, genau, das reicht mir schon. Und jetzt kommt das Argument mit so einem Ideal, was dazwischen liegt. Wie würden Sie es machen?
Genauso wie
genau.
Bei 2.
Genau. Wenn das in einem Ideal I liegt, dann schreibe ich I als C mal Z, mache Teilleistung fassen, kriege raus, dass C wo drin liegt, in welcher Menge?
1, 7.
Welche Eigenschaft von 7 benutze ich also?
Dass 7 in Z in I passt.
Genau, beziehungsweise irreduzibel, das heißt, die einzelnen Teiler sind Einheiten und Assoziierte. Bei 1 und minus 1 liege ich da, bei 7 und minus 7 liege ich dort, also liegt nichts echt dazwischen, also bin ich ein maximales Ideal. Für jede Primzahl bin ich ein maximales Ideal. Es gibt nicht nur eins, es gibt ganz viele, unendlich viele. Und das ist in vielen Ringen so, dass man ganz viele maximale Ideale findet und auch ganz viele Primideale. Hat Ihnen das weitergeholfen? Hat das ein bisschen auch Ihre Frage von vorhin geklärt? Super, was noch? Zum Thema maximale Ideale noch mehr? Andere Ideale hatten wir geschrieben. Da können wir dann auch gleich nochmal schauen, was wir da vielleicht noch brauchen. Brauchen wir noch mehr zum Thema komische Ringe? Möchten Sie noch andere komische Ringe sehen? Ich
weiß noch welche.
Okay, ich schreibe Ihnen mal 2 Ringe hin und Sie sagen mir, was die gemeinsam haben und was unterschiedlich ist. Und dann hören wir, glaube ich, auch mit komischen Ringen erstmal auf, es sei denn, Sie wollen dann noch eine Podcast-Folge oder sowas. Hier ist der erste Ring, den nenne ich mal T. Der besteht aus 2 Kreuz-2-Matrizen und zwar folgender Form. Auf der Diagonale steht immer die gleiche ganze Zahl, neben der Diagonale sind Nullen. Warum das ein Ring ist, muss man sich kurz überlegen. Gesundheit. Hier kommt noch einer, der heißt U. Der sieht so ähnlich aus. Wieder nur auf der Diagonale. Wieder nur ganze Zahlen. Und meine erste Frage an Sie ist, glauben Sie, dass es Ringe sind? Sehen die aus wie Ringe? Ja, ne? Wenn man die addiert, dann mit der Null gibt es kein Problem. Was ist das Nullelement jeweils in diesen Ringen? Ich behaupte, die haben das gleiche. Was ist das Nullelement?
Ja.
Die Nullmatrix, genau. Wie kriege ich additive Inverse? Was muss ich machen? Ja. Additive Inverse?
Ja,
Minus davor schreiben, genau. Gut. Multiplikation, ja, muss man irgendwie gucken, Diagonale trotzdem multiplizieren. Ja. Okay, ist ein Ring. Haben die ein Einzelelement? der prozessisch genügt. Was ist das Einzelelementmatrix? Genau, hier oben die Einheitsmatrix und hier auch? Ja, funktionieren die beiden. Okay, einverstanden. Sind die kommutativ? Meine Intuition bei Matrixen ist ja da erstmal zu sagen, nö, aber manche Matrixringe sind kommutativ. Also lohnt sich hier nochmal hinzugucken. Was denken Sie? Da wird genickt. Sie denken, dass einer davon kommutativ ist, bei welchen denken Sie das? Vielleicht habe ich mir jetzt nicht noch eingeblendet.
Ich habe gesagt, die Oma ist auf jeden Fall kommutativ.
Ja, ne, da kann ich aber ins Gleiche stehen. Das sieht so aus, als ob da die Reihenfolge gerade. Ja, einverstanden. Das ist ein kommutativer Ring, der Fall ist. Ja, was ist mit denen hier unten? Also eine 1 haben wir auch. Was denken Sie beim Kommutativgesetz? Klappt das nicht? In der Prüfung können Sie dann eine kleine Nebenrechnung machen, da gebe ich Ihnen dann eine Minute, das ist überhaupt kein Problem. Und dann scheitern wir an Matrixmultiplikation, dann ist die Prüfung ein bisschen aufgeregt und so ist das dann. Also was denken Sie? Ja?
Ich denke, das ist kommutativ.
Ja, denke ich auch. Da müssen die Matrizen schon ein bisschen interessanter sein, damit es nicht mehr kommutativ wird. Gut. Wenn wir jetzt in unserer Hierarchie-Denken bleiben und irgendwie überlegen, was kann so ein Matrixring noch können, dann ist das nächste, dass wir nach Nullteil angucken. Was denken Sie?
Ja. Ich denke, dass A Nullteil auf 3 ist.
Was ist A?
Ja, Entschuldigung. Ja, wo A ist natürlich, also T.
Das ist auch blöd, ne? Ich hätte gleich T schreiben sollen. Ja, wer ist Nullteil auf 3? Genau. Im Prinzip kopieren wir jetzt einfach also zweimal Z so gekoppelt. Ne? Und man könnte diesen Ring auch anders schreiben, mit so Tupeln, wo an beiden Stellen die gleiche ganze Zahl steht. Und da sehen wir, wenn wir jetzt zwei haben und die multiplizieren und da kommt 0 raus, dann müssen hier beide, und die sind ja beide gleich, 0 sein. Das heißt, der ist sogar 0 Teil auf 3. Richtig. Und wenn etwas so ähnlich aussieht wie Z, dann habe ich immer den Reflex zu gucken, hat das vielleicht irgendwie die gleiche oder sehr ähnliche Eigenschaften. Da können wir dann gleich nochmal gucken. Was ist denn mit U? Ist das auch 0 Teil auf 3? Ja?
Ich würde sagen, nein.
Haben Sie Beispiele für mich für Nullteile?
Zum Beispiel, wenn ich 1, 0, 0, 0 mit 0, 0, 0, 1.
Genau, dankeschön. Dadurch, dass wir die unabhängig voneinander was setzen können, können wir halt einen davon 0 machen und den anderen nicht. Das heißt, es ist nicht nullteilerfrei und da sehen wir schon Gemeinsamkeiten und Unterschiede. So ist es immer schön. Für eine Prüfung ist es immer toll, wenn man zwei Ringe hat und dann sagen kann, Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Das heißt, manche Fragen stellen sich dann hier gar nicht. Wir brauchen jetzt gar nicht fragen, ist das ein euklidischer Ring? Nee, totaler Käse, ist ja nicht mal nur Teil. Trotzdem schön, trotzdem interessant. Wir können in beiden Ringen nach Teilern des Einzelnens gucken. Also nach Einheiten. Was denken Sie? Was geht da so? Und unterscheiden die sich? Hat der eine Ring mehr als der andere oder sind es die gleichen? Einfach nur um zu sehen, man kann da jetzt noch was Interessantes machen. Hier könnte man dann auch nach Irrüstin oder Prim und so Gedöns gucken, aber schauen wir erstmal nach Einheiten. Was denken Sie? Was haben die so für Einheiten? Außer im Einzelelement. Nee,
ich hatte die Einheiten.
Genau, ja. Die auf jeden Fall, ist auch gut, die nicht zu vergessen. Ja?
Die negative Einheitsmatrix.
Genau. Die sehen wir in beiden. Ja. Sehen wir jetzt hier noch mehr? Sehen wir hier noch mehr? Haben die gleichen Einheiten? Haben die unterschiedliche? Was denken Sie? Und dann hören wir auf. Aber diese Frage würde ich noch stellen. Ja.
Ich hätte jetzt gesagt, bei der hinteren, die Matrix minus 1, 0, 0, 1.
Die funktioniert.
Und dementsprechend dann auch 1, 0, 0, minus 1.
Genau, das heißt, da sehen wir auf jeden Fall mehr Einheiten. Und jetzt sehen Sie auch, wie man ausgehend von so einer Bastelanleitung mit so kleinen Matrizen interessante Ringe bauen kann. Stellen Sie sich vor, Sie erlauben jetzt nicht nur ganze Zahlen, sondern reelle Zahlen, also komplexe Zahlen, was da noch alles steht. So, ganz dazu. War das genug für Beispiele für komische Ringe? erstmal. Jetzt, und wir haben auch schon so ein bisschen zu anderen Idealen was gesagt, oder generell zu Idealen, aber da können Sie ja gleich mal gucken, ob Sie noch Fragen haben. Mit welchem Thema möchten Sie weitermachen? Ich wische mal so ein bisschen. Wir haben noch 20 Minuten, wo auch das Video noch läuft. Okay, da sehe ich jetzt drei Meldungen. Ich gehe mal von hinten nach vorne. Ja.
Vielleicht können wir uns noch einen Hauptidealregler führen, der nicht euklidisch ist, wenn es sowas gibt.
Also wir haben ja gibt's und führt zu weit.
Okay.
Ja, gibt's und führt jetzt zu weit. Behandle ich in der Vorlesung auch wirklich nur so als Randnotiz. Ja, das gibt's und hier kann man das dazu lesen. Das machen wir nicht, weil das nochmal aufwendiger ist. Eine Stufe drunter, also irgendwas können, aber kein Hauptidealding sein. Da machen wir mehr. Ja, das heißt, wir lösen diese Hierarchien an vielen Stellen auf, aber ausgerechnet an der Stelle, da wird es dann so aufwendig, dass es in diese Vorlesung nicht mehr mit reinpasst. Ja. Moment, ich mache erstmal hier vorne weiter.
Ich würde gerne was zu Faktoren.
Noch mehr zu Faktoren. Ja, machen wir, okay?
Ich stelle noch eine ganz kurze Frage. Wenn man quasi jetzt zwei Elemente hat und sie multipliziert oder mit der zweiten Verknüpfung verknüpft und dann das Einzelelement rauskommt, dann habe ich ja schon das beides in der Einheit.
Ja.
Wie kann ich herausfinden, sagen wir, ich habe alle gefunden, dass es ja auch alle sind?
Das ist eine sehr gute Frage. Darf ich die kurz beantworten, bevor ich die anderen Leute nehme? Okay. Das hängt davon ab, wie mächtig der Ring ist. Wenn der Ring sehr mächtig ist im Sinne von, der ist euklidisch, dann funktioniert normalerweise so ein Argument wie, die Einheiten sind genau die Elemente, bei denen der Wert der Normfunktion 1 ist. Und dann findet man raus, welche das sind, indem man einfach die Rechenvorschrift für die Norm verwendet. Das geht oft. Wenn der Ring das nicht kann, dann kann man versuchen, so etwas Ähnliches zu machen, indem man auch wieder irgendwie sowas macht wie, naja, die Ringelemente haben ja eine bestimmte Bauart, das heißt, wenn ich jetzt zwei multipliziere, dann kann ich irgendwie herausfinden, was für Möglichkeiten gibt es da, was passieren kann mit den Koeffizienten oder wie auch immer der Ring noch aussieht. Manchmal geht sowas, zum Beispiel der Polynomring oder so. Das ist noch eine Möglichkeit und dann gibt es manchmal eine andere Möglichkeit, die werden wir auch in der Vorlesung sehen. Manchmal kann man Beziehungen zwischen Ringen herstellen, dann kann man Wissen über den einen Ring benutzen, um das in den anderen Ring zu transportieren, und dann kann man da über die Einheiten was machen, indem man quasi den anderen Ring benutzt. Das sind so die wesentlichen Methoden, mit denen wir arbeiten können und werden. Ja? Ja?
Kurze Nachfrage. Also zum Beispiel dann in Z, wenn ich 1 und minus 1 zeigen, die einzigen sind, dann könnte ich dann zum Beispiel zu Q erweitern und dann ein Element schreiben als A mal 1 durch A gleich 1 und dann sagen, dass das eine in Z halt nicht liegt und deshalb sind 1 minus 1 die einzigen.
Das ist ein Argument im Sinne von, wir finden einen Körper, wo darin drin liegt und wir argumentieren damit, dass wir über diesen Körper was wissen. Ja, das geht. Dann müsste man halt irgendwie argumentieren, dass dieses 1 durch A nur dann definiert ist, wenn A nicht 0 ist. Und dass es nur im Set liegt, wenn A irgendwas ist. Das ist dann viel Wissen über Q. Eine andere Möglichkeit wäre, auch hier die euklidische Normfunktion zu benutzen, mit der wir gearbeitet haben, nämlich den Betrag. Und sich dann zu überlegen, eine Einheit muss Betrag 1 haben und die einzelnen ganzen Zahlen sind Betrag 1 in 1 und minus 1. Mhm. Das fällt mir dazu ein. Also ich müsste jetzt weiter nachdenken, um zu gucken, ob mir noch andere Argumente einfallen.
Das ist doch schon.
Spontan nicht.
Also,
ich danke. Super. Ich habe mir gemerkt, wir wollen noch mehr Faktoren machen und jetzt schaue ich, was wir noch haben. Ja?
Ich würde gerne noch mehr über Einheiten und irreduzible Elemente erfahren, aber wenn wir das jetzt nicht schaffen können, können Sie das, wenn wir das voll machen?
Mhm. Dann mache ich mir jetzt immer so eine Markierung an. Faktoren machen wir auf jeden Fall. Und hier. Ganz hinten war noch jemand von den Siedlern.
Ich wollte auch nur Faktor.
Auch das. Ja, okay, ja.
Ja, das mit, der, mit dem gleichen Zusatz wie bei ihm, aber Primelemente jetzt im Kurschen zum Beispiel in den Matrixring.
Ja.
Also in T oder U.
Ja. Ja, das kann ich schnell beantworten. Ja, da kann ich schnell was zu sagen, das müssen wir nicht mitnehmen. Ja?
Dann würde ich auch noch fragen, bei den Einheiten Ihre induzierenden Elemente und Primelemente, können Sie dazu auf jeden Fall eine Podcast-Folge machen, wenn das nicht mehr auf der Aufzeichnung drauf ist?
Auf der Videoaufzeichnung?
Ja.
Ja, wir können auch einfach verabreden, dass wir. Wir können Folgendes einmal. Ich sage da recht kurz was zu, anhand der Beispiele, die wir schon gesehen haben, und nehme als Marker mit, es gibt auf jeden Fall eine Podcast-Folge, und dann sage ich nochmal, was Sie da besonders interessiert. Dann mache ich mir so eine kleine To-Do-Liste dafür. Für Faktoren möchte ich jetzt auf jeden Fall eine Zeit einplanen. Ist bei den Faktoren wichtig, dass es auf der Aufzeichnung ist, oder dann wird was mitgenommen? Oder so? Gut, dann. Ja. Über Einheiten haben wir in diesem Matrixring jetzt schon kurz gesprochen. Da reden wir noch kurz über irreduzible Elemente. Ich behaupte, dass in T alle Matrizen, bei denen A eine Primzahl ist, irreduzibel sind in diesem Ring. Wie kann ich das sehen? Ja.
Weil das, glaube ich, nicht in zwei solche Elemente, also zwei Matrizen zerlegen kann, ohne dass diese Eigenschaft des A aus den ganzen Zahlen verbunden wird.
Genau, das heißt, ich transportiere quasi eine Eigenschaft aus Z dahin. Ich benutze, dass die Einträge aus Z sind und argumentiere sozusagen da. Ja, genau. Also hier wäre kurz, wie die Idee gehen würde. Ich nehme jetzt so eine Matrix und ich nenne das Element P. Das heißt, ich habe P, 0, 0, P. Das ist nicht die Nullmatrix, wenn P eine Primzahl ist. Es ist auch keine Einheit, wenn P eine Primzahl ist. Das heißt, man muss vorher überlegen, was ist Null, was sind die Einheiten. Und dann versuche ich einfach mal, dieses Element als Produkt von zwei solchen Matrizen zu schreiben. Dann kommt das Argument, was der Kollege gerade gesagt hat. Dann merke ich nämlich, dass ich in Wirklichkeit jetzt P in den ganzen Zahlen als Produkt schreiben muss. Und dann verwende ich, dass ich in Z weiß, was Primzahlen dafür Eigenschaften haben. Und dann bekomme ich raus, dass die einzigen Zerlegungen für solche Matrizen die sind, die nicht interessant sind. In dem Sinn, dass da nur Einheiten assoziiert stehen. So kann man da also rangehen. Ich empfehle bei komischen Ringen, wir machen das gleich auch nochmal für unseren Faktorring, ich empfehle bei komischen Ringen immer zu gucken, was in der Bauart kommt irgendwoher, wo ich Informationen habe. Also hier zum Beispiel setze ich mir die Bauart an und sehe, die Leute kommen aus Z. Über Z weiß ich vergleichsweise viel. Also kann ich dann hoffentlich Infos aus Z da reinbasieren und das hilft mir hoffentlich. So. Wenn wir da noch mehr machen wollen, also in noch mehr Ringen, zum Beispiel kann ich auch beliebig lange über ZI sprechen, dann geben Sie mir das am Ende als Hausaufgabe mit. Ja? Ich werde dann einfach Notizen dazu machen und überlegen Sie mal, was Sie da für Lesezeichen haben. Den Rest der Zeit würde ich dann jetzt gerne mit Faktoren verbringen, also den Rest der Aufzeichnungszeit. Dann gucken wir mal, wie lange wir noch sein wollen. Ich habe Zeit. Faktoren. Wie geht es Ihnen mit Faktoren von Z? Wollen wir einfach mal eins der anderen Faktoren von Z anschauen? Okay, manche nicken und manche sind langweilig. Ja, ein bisschen. Aber auf der anderen Seite ist das halt einer der grundlegendsten Ringe, um da rechnen zu üben. Und deswegen lohnt es sich, das wirklich im Schlaf zu können. Wer kann mir noch sagen, in welchen zwei grundsätzlich unterschiedlichen Geschmacksrichtungen Faktorringe von Z um die Ecke kommen? Wer weiß es noch? Was macht die Faktorringe von Z so unterschiedlich in ihren Eigenschaften? Auch eine Prüfungsfrage. Das heißt, wenn Sie es jetzt nicht beantworten können, macht es nichts, denn wir üben ja noch. Was brauche ich denn, um Faktoring von Z zu basteln? Was sind die Zutaten? Braucht Z? Ja, klar, was brauche ich noch?
Ja. Also man braucht irgendwie eine Zahl.
Warum brauche ich eine Zahl?
Also man braucht ein A-Element Z, das man dann hinten dran in die Formel davor schreibt.
Moment, da möchte ich jetzt einen Schritt zurücktreten. Wenn ich irgendeinen Ring habe und möchte einen Faktorring basteln, was brauche ich dann?
Ein Ideal.
Dankeschön. Okay, also wenn ich einen Faktorring basteln möchte, R mit einem J, dann brauche ich einen Ring R und ich brauche einen Ideal J. Ring, Ideal. Gut. Wenn ich also jetzt in Z bin, dann brauche ich so einen Faktorring von Z, Z, und ein Ideal. Und dass Sie jetzt sofort bei einer Zahl waren. Woher kommt das?
Wir brauchen ein Element aus dem Ring.
warum brauche ich, wenn ich den Idealen schreiben möchte, ein Element aus Z? Das ist nicht in jedem Ring so. Wir sind jetzt wieder bei den Ringeigenschaften. In welchen Ringen ist das so, dass wenn ich ein Idealen schreiben möchte, ich ein Ringelement brauche? Das ist nicht in allen. Das ist nicht in allen so. Da schließt sich der Kreis, da schließt sich der Kreis. Ja. Ein Hauptidealring. Wenn ich nicht weiß, dass das Ideal hier unten ein Hauptideal sein muss, wenn das irgendwie ganz wild aussehen kann, also wir werden auch wilde Ideale sehen, dann weiß ich auch nicht, dass ich das irgendwie mit einer Zahl hinschreiben kann. Dass sie also diese Intuition hatten, liegt daran, dass sie wissen, dass Z ein Hauptidealring ist und dass alle Ideale von Z so aussehen und dass man deswegen hier immer so eine Zahl braucht. Das gehört auch dazu.
Das bedeutet, ein Kern ist ja auch ein Ideal und bei dem Kern ist es ja schon wieder nicht mehr so sinnvoll, oder?
Das können Sie auch machen. Sie können einsteigen mit, ja, ich will einen Faktor drin basteln, dann nehme ich mir erstmal einen Homomorphismus her und nehme den Kern davon. Da weiß ich, dass es ein Ideal ist, oder ich einen interessanten Faktor drin. Es geht. Dann werde ich Sie nach einem Beispiel fragen. Haben Sie denn so einen Homomorphismus für mich?
Aber dann wäre halt das mit dieser Zahl, diese Intuition wieder nicht mehr ganz so passend gewesen.
Genau, je nachdem, was es ist. Also es gibt bestimmte Homomorphismen, bei denen das dann natürlicherweise so funktioniert, aber vielleicht erstmal nicht bei allen. Genau. Also wenn man, Moment, ich brauche 10 Sekunden. Das ist aber schon wieder eine Spezifrage. Wenn ich ZX nehme, das ist ein Polynomring, den wir kennen, den haben wir jetzt in dieser Vorlesung noch nicht wieder aufgegriffen, aber der kommt natürlich wieder, ein ganz toller Polynomring. Wenn ich jetzt da nach einem Ideal suche, dann kann ich das machen mit so einem Homomorphismus. Ich kann zum Beispiel sagen, ich nehme den Homomorphismus, wo ich 0 einsetze in die Polynome. Das ist ein Homomorphismus von Zx nach Z. Ich setze 0 ein und gucke halt, was passiert. Und was ist der Kern davon? Bei welchem Polynom kommt, wenn ich 0 einsetze, 0 raus? Ja, ist eine Idee? Intuition? Irgendwas? Wie müssen Polynome aussehen, bei denen, wenn ich 0 einsetze, 0 rauskommt? Ja.
Ja. Oh Gott, ich weiß nicht mehr, bei Ihrer Notion ist das das Letzte auf jeden Fall.
Das absolut liegt.
Ja, das muss 0 sein.
Genau. Das heißt, ich gucke mir Polynome an, bei denen ich sozusagen x ausklammern kann. Oder in anderen Worten, ich gucke mir das von x als heute Hauptideal an. Das heißt, der Kern ist in diesem Fall x. Manchmal kommt man, wenn man irgendeinen Homomorphismus definiert, auf einen Kern, der diese Gestalt hat. Also so eine Hauptidealgestalt. Aber halt nicht immer. Das heißt, es ist total gut, solche Beispiele zu kennen. Dieses Beispiel ist super, das werden wir später auf jeden Fall noch mehrmals sehen und dann werde ich mich wieder freuen, dass wir das jetzt schon nebenbei irgendwie gefunden haben. Aber Vorsicht, es ist nicht immer klar, dass die Ideale diese Bauart haben, weil es Ringe gibt, in denen es auch noch andere Ideale gibt. Andere als Hauptideale. Also Vorsicht. Wie bin ich denn da gelandet? Ich glaube, ich bin da gelandet wegen, wenn wir Faktoringe von Z wissen können, dann brauchen wir zum Beispiel Ideale und in Z wissen wir, wie die aussehen, da brauchen wir immer so einen Erzeuger. Und dann kam ein Warnhinweis, Vorsicht, das ist nicht in allen Ringen so. Aber okay, in Z ist es so. Das heißt, ich brauche hier so ein K, damit ich verstehe K mal Z. Und je nachdem, was K ist, kann ich jetzt was darüber sagen, was das Ideal für Eigenschaften hat und dementsprechend auch, was der Faktoring für Eigenschaften hat. Und da kommen jetzt die unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. Erinnert sich jetzt jemand, was die unterschiedlichen Geschmacksrichtungen sind? Bei diesem Faktoring? Zögerliche Meldung, ja?
Nullteiler.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob manche noch euklidische Ringe.
Spannende Frage. Hat jemand ein K für mich, dass es ein euklidischer Ring wird? Eins, dann steht hier Z nur mit Z, also sozusagen der Nullring. Ist der Nullring euklidisch? Und zwar eine Frage. Ich würde sagen, nee. Denn eine Normfunktion geht ja von dem Ring ohne Null irgendwo hin und auf der leeren Menge habe ich keine Funktion. Schau. Aber nah dran, es ist immer im Integritätsbereich. Der Nullring ist immer interessant. Da kann ich immer 3 Stunden Sonderfall diskutieren. Also danke. Hätte ich eine andere Idee für einen Kern, sodass der Faktoring euklidisch ist. Ja? Ja. Ja.
Null.
Null. Okay, wenn ich den Nullen habe, dann ist der Faktoring ja isomorph zu Z selber und das ist euklidisch, das heißt, das funktioniert. Okay, sehr schön. Das heißt, wenn du schon mal die beiden Sonderfälle abgegrast, was ist mit anderen Ks? Das sagt Ihre Intuition oder K? Gar nichts, okay, die Geschmacksrichtungen sind weg. Ja, vielleicht ja nicht. Vielleicht ja nicht. Sie können dann erstmal über Beispiele nachdenken und sich dann so rantasten.
Ja? Irgendwie gibt es doch die Primzahlen. Also wenn ein K eine Primzahl ist.
Was ist, wenn K eine Primzahl ist, Publikumsdura?
Ich habe noch mal kurz eine Frage.
Ach so.
Zu dem, was ich gerade gesagt habe. Wenn K 0 ist, was ist denn isomorph zu was?
Wenn K 0 ist, dann faktorisiere ich das Nullideal raus. Das heißt, das ist so, als würde ich einfach mit Z selber rechnen. Mhm. Und Z selber ist euklidisch. Deswegen ist der Faktoring dann auch euklidisch, wenn K rechnen ist.
Okay.
Das ist ein Sonderfall. Es lohnt sich immer, sich diese komischen Sonderfälle anzugucken. Und sei es nur, weil ich in der Prüfung manchmal danach frage. Also, was gerne in der Prüfung passiert, ist, dass man sowas sagt wie, ja, da passiert immer das und das. Und dann sage ich, na, wirklich immer. Und das ist dann Ihr Marker für, okay, was ist, wenn irgendwas Null ist? Oder? Das wird garantiert passieren. Bleiben wir bei Primzahlen. Was ist, wenn keine Primzahl ist? Was weiß ich dann über diesen Faktor? Haben Sie mitgeschnitten, was für den Ideal passiert, wenn keine Primzahl ist?
Ich brauche mal einen Schluck Tee. Ja.
Dann ist das ein maximales Ideal.
Und wir haben uns doch was überlegt. Beim maximalen Ideal. Da hatten wir noch so eine schöne Argumentation. Kompatibler Ring mit 1. Ideal, was maximal ist, dann ist der Faktoring 1. Na? Mhm.
Körper.
Körper. Ein Körper. Und Körper sind euklidische Ringe. Das heißt, wenn K eine Primzahl ist, dann ist das ein Körper und insbesondere euklidisch, Hauptidealring, bla, alles wunderbar. Was ist, wenn K keine Primzahl ist? Wir hatten doch vorhin dieses schöne Beispiel mit 8 mal Z. Z modulo 8 mal Z, das wäre ein Beispiel, wo K 8 ist, also keine Primzahl. Was war da los? Was haben wir da Schönes gesehen oder auch nicht so Schönes? Ja, das wird jetzt zusammenbringen.
Wir halten Nullteile.
Das heißt, wir sind raus aus fast allem. Ne? Wenn da Nullteile rumlaufen, dann ist alles gestorben, dann ist es nicht euklidisch, kein Hauptidealring. Also nee, ist alles weg. Das ist dann trotzdem sehr interessant, aber halt anders. Das ist mir wirklich schon sehr interessant. Ja.
Ich weiß nicht, ob ich das jetzt überwörtert, aber sind das jetzt die beiden Geschmacksrichtungen, in denen die Faktoren wieder herkommen?
Moment, ich schreibe fertig und dann beantworte ich die Frage. Ich schreibe jetzt hier nicht Nullteiler frei. In der Vorlesung mache ich das gerne noch ein bisschen dramatischer und sage: In dem einen Teil haben wir einen Körper, in dem anderen Teil sind wir nicht mal Nullteiler frei. Also nach dem Motto: einmal ganz toll und einmal gar nichts. Wobei das auf andere Art interessant ist, denn wir haben ja schon gesehen, dass man solche Beispiele braucht. Wenn ich Sie frage nach einem Ring, der kognitiv mit 1 ist, aber nicht nullteilerfrei, dann brauchen wir natürlich diese Beispiele. Ja.
Was steht da hinter K, diese Abkürzung?
Zusammengesetzt. Ja, das kann man wieder erwarten, Leute. Zusammengesetzt. Und ich will das abgrenzen von sowas wie 0 und 1 und so. Darüber haben wir ja schon gesprochen, was dann passiert. Das gehört. Na, wo gehört das hin? Das ist eigentlich eine eigene Geschmacksrichtung. Denn in dem Fall haben wir ja den Nullring bzw. Z selber. In Wirklichkeit sind es also drei Geschmacksrichtungen, aber irgendwie nehme ich diesen Sonderfall immer raus, weil die meisten Zahlen sich ja in diesen beiden Fällen befinden und weil das dann sozusagen die großen Geschmacksrichtungen sind und das hier ist so ein bisschen so für den, das ist so ein bisschen acquired taste. Ja.
Jetzt ist Z ja kein Körper.
Ja. Und Moment, ich muss mal kurz gucken, ich glaube, das Video geht gleich aus. Genau, das Video geht gleich aus. Ich sage vorsichtshalber schon mal Tschüss, denn ich werde vergessen, gleich rechtzeitig Tschüss zu sagen.
Ja. Z ist kein Körper, aber die Faktoren, wenn es ein Primzahl ist, ist es ja. Auch ein Körper.
Genau, und da sehen Sie, warum diese Faktorstrukturen so interessant sind. Denn es gibt Eigenschaften, die sich vererben und Eigenschaften, die plötzlich ganz wild werden. Und Z ist ein tolles Beispiel dafür, Z wie auch. Aber ich bleibe mal kurz bei Z. Also was wir da sehen ist, wir fangen mit einem euklidischen Ring an, der kein Körper ist. Wenn wir jetzt Faktorstrukturen bilden, dann haben wir einmal die Möglichkeit, es wird sozusagen besser, es wird ein Körper, und einmal, es wird massiv schlechter, weil wir noch nicht mal in den Null anfangen. Genau. Das ist doch irgendwie interessant. Ne? Man denkt, dass gewisse Eigenschaften einfach so erhalten werden sollten, und manche bleiben ja auch erhalten, aber es ist weniger als man denkt. Das Einzige, was sich zuverlässig vererbt, ist, kommutativ zu sein und Einzelne zu haben. Und beim Rest wird es total wild. Ringe sind seltsam. Bei Gruppen sind mal ähnliche Phänomene. Also wenn Sie da stärker einsteigen wollen, bei Gruppen, wenn man da Faktorstrukturen anguckt, dann passieren auch total interessante Sachen. Manches vererbt sich und dann können die Gruppen aber auch mächtiger oder weniger mächtig werden, wenn man eine Faktorstruktur anguckt. Das ist ein bisschen verrückt. Und jetzt werde ich auch was werden. Noch mehr zu Faktorstrukturen. Ich möchte mal erinnern, dass wir den Ring gut verstehen müssen und die Elemente, um dann die Ideale gut zu verstehen. Und das geht umso besser, je mehr wir über die Ideale wissen, Stichwort Hauptidealin, um die Faktorstruktur gut zu verstehen. Das hängt wirklich alles sehr, sehr nah zusammen. Wenn das Video aus ist, kann ich auch das Mikro abmachen.
Ja, jetzt ist nämlich, ich habe genau den richtigen Moment erwischt. Jetzt nehme ich das Video aus, dann nehme ich das Mikro an. Fühle ich mich nämlich direkt ein bisschen wohler. Und dann können wir können jetzt weiter gucken. Oh, jetzt muss ich ein bisschen lauter sprechen. Wir können jetzt weiter gucken und Sie können aber auch schon Lesezeichen sammeln und mir noch Hausaufgaben geben. Das liegt jetzt alles total bei Ihnen. Es läuft immer noch das Audio. Wenn das gewünscht wird, mache ich sogar das irgendwann aus, damit wir wirklich ganz unter uns reden können. Was brauchen Sie jetzt noch? Wer hat zu Faktoren jetzt noch mehr Fragen? Wer möchte da noch mehr Beispiele sehen oder noch andere Fragen beantworten? Was würden Sie antworten, wenn ich Sie nach irreduziblen Elementen im Faktoring von Z frage? Bitte fragen Sie was anderes. Gehen wir mal kurz in diesen Fall, wo wir den Körper haben. Was für irreduzible Elemente gibt es im Körper? Das klingt wie eine Fangfrage, oder?
Also bei 1 und 0 will ich mal kurz unsicher sein, aber sonst keine.
Warum?
Wieso nicht? Das wäre gut.
Moment, ich soll mir noch mal kurz andere antworten. Wollte noch jemand was dazu sagen zu diesem Thema? Ja?
Weil jedes Element in Verbes kommen muss.
Außer?
Außer 0. Mhm.
Und Inverses zu haben, heißt man ist eine Einheit? Kann man dann gleichzeitig irreduzibel sein? Nee, die armen Körper, die haben gar keine irreduziblen Elemente. Bei der anderen Geschmacksrichtung lasse ich Sie erstmal ein bisschen selber überlegen. Aber sehen Sie, so bei diesen interessanten Spezialfällen kommt man dann auch total schnell zu interessanten Randfällen, wenn es um diese besonderen Elemente geht. Danke fürs Mitdenken. Was haben wir noch? Was brauchen Sie noch? Wir hatten ja auch diesen anderen Punkt, Einheiten, irreduzible Elemente, Primelemente. Wollen Sie mir da Hausaufgaben mitgeben für die Podcast-Folge? Was für Wünsche haben Sie, in was für Ringen oder mit was für Eigenschaften brauchen Sie da irgendwas? Ich bin müde und habe meine Fragen vergessen, ist eine akzeptable Antwort. Es gibt ja, okay, Moment, da muss ich jetzt kurz, ich mache das Audio mal aus, ja? Wir reden mal kurz unter uns weiter. Für den Moment stelle ich fest, es gibt jetzt gerade keine konkreten weiteren Fragen. Sie haben sehr viele To-Dos abgearbeitet. Es scheint noch ein, zwei Fragezeichen zu geben, aber die sind noch nicht konkret da. Das heißt, da reden wir jetzt nochmal kurz drüber, aber ich mache die Aufnahme aus, denn wenn da jetzt irgendwie Gebrabbel kommt, dann sind die Leute so viel zuhören. Also sage ich Tschüss beim Audio.